Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Von dieser Kraft schon erlebt habt in eurem Leben oder zukünftig noch mehr davon erleben werdet, weil genau deswegen sind wir auch in unserer aktuellen Serie, wo es um den Heiligen Geist geht. Bevor ich aber einsteige, mal was ganz anderes. Woher weiß ich, habe ich mich gefragt, dass ich zum Beispiel VfB Stuttgart-Fan bin? Ja, in meine Predigten, wir können mal kurz in die Folie reinspringen. So, ja, woher weiß ich, dass ich VfB Stuttgart-Fan bin? Oder woher weißt du, dass du, keine Ahnung, irgendein anderer Fan bist? Ja, ich gehe nicht davon aus, dass wir Bayern München Fans hier haben. Ja, ah, okay, doch, okay. Ja, okay, ja. Muss man so hinnehmen, ja. Nein, woher weiß man, dass man Fan ist? Und ich glaube, es merkt man ja doch oft an so einem inneren Gefühl so ein bisschen. Ja, wenn ich ein VfB Stuttgart-Spiel angucke, dann fühlt sich das für mich irgendwie gut an. Ich merke es auch ganz deutlich an meinen Emotionen, vor allem wenn der VfB verliert, ja, dann macht es was mit meinen Emotionen. Meine Frau sagt dann jedes Mal nach so einem Spiel, Fußball ist so doof, ja, weil sie dann wieder merkt, okay, jetzt hat er wieder schlechte Laune und erzählt dann, ja, ich laube sie dann voll, warum das jetzt schief ging und warum der Schiedsrichter schlechte Entscheidungen getroffen hat. Und ja, das macht was mit mir, das wühlt einen emotional so ein bisschen auf. Daran merke ich, irgendwie, da liegt mir was dran, da ist mir so eine Leidenschaft steckt da drin. Man sieht es auch daran, dass ich ein erwachsener Mann bin und in meinem Arbeitszimmer hängen lauter VfB-Trikots. Ja. Auch das ist irgendwie so ein Indiz davon, ja, ich bin irgendwie VfB-Fan, irgendwie ist es offensichtlich, das spiegelt sich so ein Stück weit ja auch in meinem Leben wieder. Ja. Ich gehe gerne mal, wenn ich irgendwie an Karten komme ins Stadion, ich versuche so wenig Spiele wie möglich im Fernseher zu verpassen. Ich liebe es einfach, den VfB spielen zu sehen und irgendwo merkt man das ja. Aber das kommt raus und so sieht man das auch, wenn man jetzt mal so die Fans anguckt. Ja. Ich bin immer wieder erstaunt, die leben das mit allem, was sie haben. Ja, das ist, ich sage immer, das ist ihre Religion, das ist eigentlich auch ein Stück weit schon ihr Gott. Ja, das ist unübersehbar, dass die wirklich mit allem, was sie haben, irgendwie VfB-Fans sind. Genauso könnte man die Frage stellen, weil viele von euch identifizieren sich jetzt nicht so mit dem VfB, vielleicht nicht mal mit Sport großartig oder Fans sein von irgendwas. Man kann die Frage auch aufs Verliebtsein übertragen. Woran merkt man, dass man verliebt ist? Meistens merkt man es selber, weil irgendwie die Gefühle so ein bisschen verrückt spielen. Ja, man sagt jetzt immer so, ja, so Schmetterlinge im Bauch, alles fühlt sich so ein bisschen besser an, ja, und irgendwie so ein bisschen komisch vielleicht auch, wenn man das zum ersten Mal so richtig verliebt ist. Und meistens merkt es nicht nur die Person selber, die verliebt ist, sondern das Umfeld merkt es meistens relativ schnell. Manchmal ist es sogar so, dass die Person selber sagt, nein, ich bin nicht verliebt, ja. Alles gut. Und die Personen drumherum wissen schon, ja, der ist total verknallt oder die ist total verliebt, ja. Das spürt man, das merkt man, das kann man gar nicht wirklich irgendwie verbergen. Vor allem, wie gesagt, beim Verliebtsein finde ich es immer echt witzig, wenn auf einmal dann ein Mädchen anfängt, zu Fußballspielen zu gehen, sogar zum Training zu gehen, zuzuschauen bei einem Verein, wo sie davor noch nie gehört hat und sich nie dafür interessiert hat und eigentlich Fußball sogar doof findet. Oder wenn man auf einmal anfängt, so ja, ich gehe an Orte, wo ich sonst jetzt nicht unbedingt unterwegs bin, weil ich irgendwie die Hoffnung habe, ich könnte diese Person ja dort vielleicht treffen, zufällig. Ja? Vielleicht kennt ihr das auch, man dreht sich im Bus oder in der Bahn um, wenn man ein Parfüm riecht und denkt so, das ist doch die eine Person, die ich gerade ganz, ganz toll finde. Ja, man hat schon Hoffnung, vielleicht steigt die jetzt in den Bus ein und ist dann ganz enttäuscht und emotional total am Boden, weil es eben eine ganz andere Person war. Ja, man hört schnulzige Lieder, man schaut Liebesfilme, man legt sich filmreif in die Wiese, schaut in die Sterne. Ja, all diese Dinge, was man sonst vielleicht nicht tun würde, es macht irgendwie was mit einem. Und ich könnte jetzt 1000 Dinge aufzählen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das Verliebtsein, ja, man kann das eigentlich nicht verbergen. Und wenn man sich dann auch fragt, bin ich verliebt, dann ist meistens die Antwort ja irgendwo klar. Das kommt relativ schnell irgendwie raus. Genauso wie, bin ich Fan von irgendwas? Das merkt man, das wird offensichtlich in der Regel. So, was hat das jetzt mit dem Heiligen Geist zu tun? Ja, Man könnte jetzt sagen, ja, Verliebtsein ist irgendwie auch übernatürlich, genauso wie wenn wir über den Heiligen Geist sprechen. Genauso könnte man sagen, dass der VfB endlich mal einen Titel gewonnen hat. Auch das ist irgendwie übernatürlich. Ja, aber um das geht es gar nicht. Sondern es geht heute um die Frage, woher weiß ich, dass ich den Heiligen Geist habe? Woher weiß ich das? Dass der Heilige Geist in mir lebt. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz zentrale und eine ganz wichtige Frage ist, die manchmal so ein bisschen vergessen wird. Man spricht bei, wenn es um den Heiligen Geist geht, gerne um die übernatürlichen Dinge. Man spricht ganz gern drüber, hey, was macht der Geist alles und was kann alles passieren? Und man hat vielleicht so ein paar Bilder und Szenen im Kopf und so. Aber die Basis ist eigentlich, hey, habe ich den Heiligen Geist? Lebt der Heilige Geist in mir oder nicht? Weil alles andere ist total unrelevant, wenn ich diese Frage gar nicht beantworten kann. Und bevor ich da näher einsteigen möchte, möchte ich gerne noch beten. Und ihr dürft gerne mitbeten, dass Gott durch seinen Heiligen Geist heute Morgen spricht und wirkt und uns Wahrheit und Erkenntnis schenkt. Guter Vater, danke, dass du heute Morgen hier bist, so wie wir es gesungen haben. Danke, dass du treu bist, dass du uns nah bist. Und danke, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, dass wir nicht alleine unterwegs sein müssen, sondern dass wir einen Beistand, einen Helfer haben, der mit uns durchs Leben geht. Danke, dass du durch deinen Geist uns ganz nah bist, sogar uns inne wohnst. Und Herr, wir beten wirklich, dass du uns heute dein Wort erschließt, ein Wort offenbarst, dass Wahrheit und Erkenntnis kommt, dass Ermutigung kommt, aber auch vielleicht die Möglichkeit, neu zu reflektieren, neu nachzudenken, vielleicht auch Herausforderungen. Herr Jesus, wir beten, dass du heute wirkst, sprichst und leitest durch deinen guten Geist. Wir preisen dich und ehren dich und bitten dich jetzt für die nächsten Minuten, dass du uns offene Herzen schenkst. Amen. Ganz kurz nochmal, Ned hat darüber gesprochen, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Ich habe versucht, es nochmal ganz kurz in eine Folie zu packen. Ich weiß nicht, ob ihr das von hinten sehen könnt, weil ich glaube, das ist nochmal wichtig als Basis zu verstehen. Das ist jetzt ein bisschen Theologie, ein bisschen Dogmatik, könnte man sagen. Ja, die Trinitätslehre ist eine Riesenlehre, wo man sich seit 2000 Jahren auch drüber Gedanken macht, versucht, es irgendwie greifbar zu machen. Und jeder hat wahrscheinlich in seinem Glaubensleben selber schon gemerkt, die Trinität, also dass wir einen dreieinigen Gott haben, es ist gar nicht immer so einfach, das zu erklären. Vor allem jemanden, der das gar nicht versteht, speziell aus dem muslimischen Kontext, ist es immer die Hürde. Man kann über vieles sich klar sein und über vieles irgendwo sagen, ja, da komme ich irgendwie noch so mit, aber bei der Trinität, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Und für uns ist das so ein Glaubensthema und wenn man mit dem Herrn unterwegs ist, hat man da meistens auch gar keinen Stress damit, aber es zu erklären, in eine, ich sag mal, Logik zu packen, ist gar nicht so einfach. Und das versucht Theologie. Ja, Theologie versucht irgendwie ein Phänomen, etwas, was wir aus der Bibel klar rauslesen können, irgendwie greifbar zu machen. Und deswegen gibt es irgendwie diese Trinitätslehre, die das annähernd versucht zu erklären. Und trotz alledem merken wir, unser Verstand kommt natürlich da schon an eine gewisse Grenze. Aber wir sprechen hier halt auch von Gott. Ja, das darf man auch nicht vergessen, sondern Gott ist nicht in allem hundertprozentig so greifbar und einfangbar, weil sonst wäre wahrscheinlich auch nicht Gott. So, ganz kurz nochmal, Ned hat darüber gesprochen, der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes, gleichwertig mit Gott Vater und Jesus Christus, dem Sohn. Er ist nicht nur eine Kraft, sondern eine göttliche Person. Ja, da hat Ned darüber gesprochen, mit Willen, mit Verstand, mit Gefühl, auch mit Beziehungen. Und jetzt ist das Entscheidende ist eben, wir haben hier, ja, Gott ist ein Wesen, das heißt, er ist unteilbar, vollkommen und ewig. Und das wiederum trifft auch für alle drei Personen, man spricht in dem Fall von Personen, zu. Also auch Vater ist ewig, Sohn ist ewig, Heiliger Geist ist ewig, die waren schon immer da. Können wir in die Schöpfungslehre reingehen, können wir durch die komplette Bibel hindurchgehen, die sind schon immer da gewesen, ganz wichtig. Ja, also Gott ist ein Wesen und in diesem Wesen haben wir eben diese drei Personen. Und die sind aber trotzdem, die werden unterschieden, sind aber wesensgleich und wirken in vollkommener Einheit. So versucht man es so ein bisschen einzufangen, sag ich mal, dieses Phänomen. Ja? Das heißt, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann hat er das Wesen Gottes, hat aber eine eigene, sag mal, Aufgabe und ist unterschiedlich. Also der Heilige Geist ist nicht gleich der Sohn und ist nicht gleich der Vater. Sondern wie gesagt, in sich ist diese Einheit aber wiederum vollkommen. So, jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage. Wer hat den Heiligen Geist. Und ich merke immer wieder, auch in meinem Glaubensleben, man wächst vielleicht im Glauben auf und man wächst so in alles rein und deswegen ist vieles selbstverständlich und man macht sich um manche Dinge gar keine Gedanken. Jetzt sitzt ihr vielleicht heute da und ihr sagt, hey, okay, bei mir war das ganz anders. Ich habe im Erwachsenenalter zum Glauben gefunden und ich habe diese Dinge ganz anders ergründet vielleicht. Und trotz alledem ist das eine Frage, wo ganz entscheidend sind und wo immer wieder auch Christen, die jahrelang mit dem Herrn unterwegs sind, Zweifel haben, hey, lebt eigentlich der Heilige Geist in mir oder nicht? Und deswegen glaube ich, dass es sich das lohnt, heute wirklich mal biblisch zu entpacken und da drauf zu schauen, um selber auch eine gewisse Gewissheit vielleicht auch zu bekommen, ob das so ist oder nicht. Und deswegen hoffe ich, dass ihr heute ein bisschen bereit seid für Bibelarbeit. Ja, also wir gehen heute wirklich in einige Stellen auch rein, damit ihr einfach merkt, hey, das ist nicht einfach nur so meine Gedanken, die ich jetzt hier so irgendwie teile, sondern wirklich, ich habe versucht, das so tief wie möglich einfach auch im Wort zu begründen. Wer hat eigentlich den Heiligen Geist? Man kann die Frage eigentlich auch sogar noch einfacher stellen oder auch anders stellen und sagen, hey, wer ist eigentlich wirklich Christ? Oder, um es in biblischer Sprache zu sagen, wer ist geistlich wiedergeboren? Weil diese drei Fragen hängen eigentlich alle zusammen. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 3, das ist im Gespräch mit Nikodemus, dort sagt er, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Wiedergeburt, von der die Bibel immer wieder bezeugt, ist so ein geistliches Neuwerden eigentlich. Und dies wird immer vom Heiligen Geist gewirkt. Denn es ist übernatürlich und aus rein menschlicher Kraft und aus rein menschlichem Wille ist es nicht möglich. Wir können uns selber nicht komplett erneuern. Wir können Verhaltensweisen ändern. Wir können uns trainieren, wir können Disziplin lernen, wir können sagen, hey, ich lasse diese Dinge und uns daran auch so ein Stück weit abarbeiten, aber innere, tiefe Herzensveränderung, das, was die Bibel beschreibt, diese komplette Erneuerung, geistlich gesehen auch, das können wir nicht erzeugen, nicht erwirken, sondern das funktioniert nur in Kombination mit der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist was Übernatürliches und wer das mal erlebt hat bei Personen, die wirklich so eine Veränderung erlebt haben, ich durfte das immer wieder erleben und es ist für mich so ein krasses Zeugnis, weil es wirklich übernatürlich ist. Wenn eine Person von teilweise heute auf morgen komplett verändert wird und was sich alles verändert und wie sich die Person verändert. Man spürt richtig diese Veränderung des Herzens. Paulus entfaltet dann den Zusammenhang von Wiedergeburt und dem Heiligen Geist auch nochmal im Brief an Titus in Kapitel 3. Und dort sagt er, ich habe jetzt einen Ausschnitt, ich lese ein bisschen ausführlicher, ihr könnt den Ausschnitt mitlesen gerne. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Ganz entscheidend, aufgrund von der Gnade und dem Erbarmen Gottes. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Deswegen auch nochmal ganz kurz Rückblick Taufe. Deswegen feiern wir Taufe, wo wir das auch nochmal, was geistlich passiert, auch nochmal symbolisch öffentlich machen, sichtbar für die Welt, für die sichtbare und die unsichtbare Welt, sagen wir ja auch immer, was eigentlich geistlich sozusagen schon passiert ist oder am Passieren ist. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, denn Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichlichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechende Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erbe des ewigen Lebens. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen, heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17. Und wie gesagt, wer das schon mal erlebt hat, der merkt auch oder weiß ganz genau, entweder an sich selber oder an einer anderen Person, wie kraftvoll und wie mächtig das eigentlich ist. Und genau deswegen machen wir übrigens eigentlich auch Kirche, weil es gibt nichts Besseres, als zu erleben, wie Herzen verändert werden, wie Menschen verändert werden, wie Heilung reinkommt, Erneuerung reinkommt und Menschen umkehren von ihrem bisherigen Weg. Das heißt, Wiedergeburt passiert durch den Heiligen Geist. Und wir lesen deutlich, dass jeder, der wiedergeboren ist, auch den Heiligen Geist hat. So, jetzt nochmal. Wer ist wiedergeboren und hat damit den Heiligen Geist? Einfach gesagt, wer Jesus Christus annimmt, an ihn glaubt und ihm von Herzen folgt. Also was wir bisher gesehen haben, ist wiedergeboren, Heiliger Geist, diese Verbindung. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter, weil ich jetzt gerade gesagt habe, wer an Jesus Christus glaubt. Wie komme ich denn an diesen Punkt eigentlich? Und dazu gibt es ein bisschen Aufschluss in Römer 10, 9 bis 10. Ganz wichtiger Vers, das ist auch so ein Vers, wo man sich eigentlich auswendig so ein bisschen parat legen kann, weil der Vers immer wieder gebraucht wird. Zumindest merke ich, dass ich diesen Vers immer wieder brauche, wenn es darum geht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen oder auch selber, um sich zu ermutigen. Weil dort heißt es, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Also das heißt, Glaube und Bekenntnis sind ganz entscheidend. Dazu auch Epheser. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das auch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die uns Gott macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Weil wir die Wahrheit des Evangeliums gehört haben und angenommen haben, haben wir den Heiligen Geist. Und es zeigt doch, wie wichtig das ist, dass wir erstens das Evangelium wirklich verstehen und aber auch erklären können. Ganz oft ist es so, dass man sagt, ja, ich habe das schon irgendwo verstanden, aber jemand anders zu erklären, fällt mir total schwer. Auch das, da ermutige ich euch, wirklich das mal auszuprobieren und zu sagen, hey, wie formuliere ich denn das Evangelium? Wie könnte ich das jetzt in einem einfachen Gespräch zum Beispiel weitergeben? Weil wir sehen, hey, diese Botschaft zu hören, diese Predigt, egal in welcher Form, ist entscheidend, weil wenn es jemand nicht hört, kann man auch nicht dran glauben. Deswegen, wie gesagt, die Weitergabe und die Predigt des wahren Evangeliums ist wichtig. Und als Christ sind wir Eigentum Gottes, haben wir gelesen. Und durch den Heiligen Geist haben wir jetzt schon Gemeinschaft mit Gott und einen Vorgeschmack dafür, wie es in Ewigkeit sein wird. Den Heiligen Geist haben wir aufgrund des Glaubens, wie es in Galater 5, Vers 5 auch heißt, bekommen. Und wichtig ist, dass das für jeden gilt und nicht nur für irgendwie eine geistliche Elite. Hier nochmal ganz kurz grafisch auch dargestellt. Glaube und Bekenntnis an Jesus Christus, das beinhaltet das Evangelium, dass ich das glaube, was das Evangelium über Jesus Christus auch sagt und ausdrückt, die gute Botschaft Jesu, dass ich das auch bekenne, Heiliger Geist, Wiedergeburt und das alles spielt eigentlich in einem Dreiklang. Das ist das Entscheidende. Man kann es nicht voneinander eigentlich loslösen. So, deswegen, Heiliger Geist, ganz wichtig, ist nicht vorenthalten, diese Kraft und das, was der Heilige Geist, dass er in uns wohnt, ist nicht nur für eine geistliche Elite. Der Heilige Geist ist nicht nur für Priester, für Pastoren, für irgendwelche, wo man offensichtlich sieht, wow, das sind geistliche Personen, sondern das ist für jeden, der Jesus Christus annimmt, der an ihn glaubt, der ihm folgt, der wiedergeboren ist, erneuert ist, hat den Heiligen Geist. Und das ist ganz arg wichtig, weil wir immer wieder mit unterschiedlichen Lehren auch konfrontiert werden. Gerade im charismatisch-pfingstlichen Bereich erleben wir immer wieder, dass es heißt, ja, es braucht eine separate Taufe. Es braucht nochmal ein extra Ereignis. Erst dann hast du den Heiligen Geist. Sondern es ist wichtig zu wissen, was sagt eigentlich das Wort Gottes? Und was sagt die Bibel ganz klar? Und jeder, der wiedergeboren ist, der von Herzen, von innen erneuert ist, hat den Heiligen Geist. Der Heilige Geist lebt in dieser Person. Und trotzdem ruft uns Gottes Wort dazu auf, dass wir in der Fülle des Geistes leben sollen und uns erfüllen lassen sollen, wie es in Epheser 5, Vers 18 heißt. Das heißt, wir können auch, das haben wir auch bei Ned gehört in der Predigt, wir können auch den Geist dämpfen oder betrüben. Sich vom Geist bestimmen und erfüllen zu lassen, ist also eine Sache, die wir immer wieder auch in den Fokus nehmen sollten und die wir ernst nehmen sollen. Das heißt, der Geist lebt in uns, aber wie viel Raum, wie viel Platz geben wir dem Geist? Da liegt schon, ich sage immer, die Beziehung zu Gott, die wir haben, ist immer eine Partnerschaft. Gott zwängt uns nichts auf, er stülpt uns nichts auf, er manipuliert uns auch nicht. Sondern Gott sagt, guck mal, ich bin da, wir sind in dieser Partnerschaft, aber inwieweit du das in Anspruch nimmst, inwieweit du dich führen lässt von mir, inwieweit du dich füllen lässt von meinem Geist, das ist eine Partnerschaft. Und da liegt ein aktiver Teil auch bei uns. Ich bin nicht der, wo diese theologische Strömung vertritt, wo es sagt, hey, das fällt uns alles in den Schoß und wir müssen einfach nur da sitzen und warten. Ich glaube, es ist immer dieses Gemeinsame, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Es ist nicht allein unsere Kraft, unser Wille. Ich glaube aber auch nicht, dass Gott uns durch seinen Geist manipuliert und uns irgendwas überstülpt. Sondern Gott möchte, dass wir auch in diese Beziehung investieren, dass wir uns da reingeben, dass wir uns füllen lassen. Weil es kann auch sein, dass der Heilige Geist in uns lebt und wir denken immer, hey, ich merke da nichts, da ist irgendwie nichts und irgendwie geht es schief, weil ich mich überhaupt gar nicht von ihm füllen lasse. Weil ich dem gar keinen Raum gebe in meinem Leben. Weil diese Stimme so leise geworden ist, weil so viele andere laute Stimmen in meinem Leben unterwegs sind. Das heißt, wir müssen das auch ernst nehmen. Das heißt, wir sollen uns trotz alledem füllen lassen. Und das tun wir durch Gehorsam, durch Heiligung. Also durch Jesus ähnlicher werden, durch Hingabe und vor allem durch die Pflege unserer Gottesbeziehung. Und ich möchte jetzt praktisch werden, und zwar, wie kann ich sicher sein, dass ich den Heiligen Geist habe? Wie kann ich eine gewisse Sicherheit innerlich auch bekommen? Vielleicht bist du unruhig darüber und sagst so, boah, ich weiß gar nicht so richtig. Und ich glaube, es gibt ein paar Fragen, die ich mir selber stellen kann, ganz persönlich, die kann niemand anders für dich beantworten, sondern nur eine Person selber, wo man ein bisschen Hilfe dazu bekommen kann. Und ich seid jetzt nicht erschlagen, ich habe einfach mal wirklich diese Fragen hier aufgelistet. Und nicht alle Fragen sind jetzt vielleicht für euch gerade irgendwie relevant, aber vielleicht gibt es die ein oder andere Frage, wo es sagt, okay, daran kann ich das so ein bisschen festmachen und das hilft mir vielleicht. Keine Angst, ich kann euch gern die Predigt auch, ich habe alles sehr akribisch ausgearbeitet, ihr könnt die gerne auch von mir später bekommen. Wie kann ich sicher sein? Auch ich habe mir das immer wieder die Frage gestellt in meinem Leben und habe versucht, biblisch ein paar Antworten darauf zu finden und zu gucken, wo gibt es so eine Orientierung, sage ich jetzt mal. Und das Erste ist, glaube ich an Jesus Christus als meinen Retter, Erlöser und Herr, so wie wir es gelesen haben vorher. Kann ich wirklich sagen, hey, ich glaube daran. Ich glaube wirklich an all das. Das Zweite, wo man sich prüfen kann, ist, hey, hat sich mein Denken, mein Fühlen und Handeln verändert, seit ich mit Jesus unterwegs bin? Habe ich gemerkt, hey, da hat sich was getan? Kriege ich vielleicht auch Feedback von Leuten, die sagen, wow, da gab es Veränderung? Merke ich, dass Gewohnheiten, die nicht gut waren, dass sich da was verändert hat? Merke ich, dass sich Prioritäten geändert haben? Merke ich, dass ich da, wo ich in Sünde gelebt habe, dass ich da gar nicht mehr rein will? Spüre ich, dass ich an manche Orte gar nicht mehr gehen will? Merke ich, dass ich über Personen anders denke? Spüre ich Veränderungen in meinem Herzen, in meinem Inneren? Das andere, was man sich fragen kann, hey, möchte ich so leben, dass es Gott gefällt? Ist es für mich eine wichtige Frage, die ich mir in meinem Alltag, in meinem Leben stelle? Möchte ich so leben, dass es Gott gefällt? Die Bibel nennt es auch Heiligung. Möchte ich ein heiliges Leben führen? Hasse ich die Sünde? Ja, die Bibel ist das sehr klar. Wenn wir Hass lesen, heutzutage ist es so, wow, wow, wow. Aber hasse ich die Sünde? Das ist nichts anderes wie das Böse. Und ich kann nicht das Gute lieben und das Böse nicht hassen. Weil das Böse arbeitet ganz klar gegen das Gute. Das heißt, hasse ich die Sünde? Hasse ich das, wenn ich irgendwo merke, hey, da passiert ganz klar Unrecht? Das heißt nicht, dass dieser Hass gegen Personen geht, ganz wichtig. Sondern gegen die Sünde an sich, gegen das Böse an sich. Leide ich, wenn ich sehe, hey, dass Menschen zu ungerecht behandelt werden? Hasse ich das, wenn ich sehe, hey, in meinem eigenen Leben sind Dinge, die nicht richtig sind? Macht mich meine eigene Sünde und meine eigene Verfehlung, macht es mich betroffen oder lässt es mich kalt? Wie reagiere ich darauf, auf die Dinge, die ich konsumiere? Und da ist ganz offensichtlich Dinge, die gegen Gott gehen. Was macht es mit mir? Das sind Fragen, die man sich stellen kann. dann habe ich auch eine innere Gewissheit, dass ich Gottes Kind bin. Habe ich da einen Frieden drüber oder nicht? Wäre eine Frage, die man stellen kann. Was sind die Früchte meines Lebens? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Was sieht man in meinem Leben? Was für eine Frucht kommt dabei raus? Galater 5, Verse 22, gibt uns da so ein bisschen Einblick darüber. Habe ich Sehnsucht nach Gott und seinem Wort und nach Veränderung? Und habe ich ein Herz für die verlorene Welt? Habe ich ein Herz dafür, dass Menschen auch gerettet werden? Und wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht zu allen Fragen unbedingt ein super klares Ja und einen Haken dran machen, sondern es ist nur Orientierung, wo ihr sagt, hey, daran kann ich vielleicht das so ein bisschen für mich auch festmachen. Spüre ich, dass da was anders ist. Und zusammengefasst kann man übrigens auch sagen, wenn man zum Beispiel auch durch geistliche Kämpfe geht oder spürt, hey, da ist man irgendwie so am Kämpfen mit irgendwas, dann soll das einen eigentlich gar nicht verunsichern, sondern eigentlich vielmehr kann es uns bestätigen, dass Gottes Geist am Wirken ist. Wenn ich keine Kämpfe hätte und alles mich kalt lassen würde und ich einfach so weitermachen würde wie bisher in meinem alten Leben, dann müsste ich eher mir Gedanken machen. Wenn ich aber merke, hey, ich struggle mit Dingen und ich spüre diesen Kampf und ich merke, hey, das zieht manchmal in unterschiedliche Richtungen, dann ist es genau das, was Paulus eigentlich in Römer 7 sehr eindrücklich beschreibt, wo er sagt, hey, boah, ich habe diesen Kampf und es ist richtig schwer. Ja, ich will das Gute tun und irgendwie schaffe ich es nicht zu tun und ja, ich bin zerrissen manchmal. Selbst Paulus beschreibt es. Das darf uns ermutigen, sagen, hey, das ist eigentlich so ein geistliches Vorbild. Und er sagt ganz klar, hey, ich habe geistliche Kämpfe. Galater 5, Vers 17 heißt es, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beide liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Ja, unser altes Leben kann uns manchmal immer noch ziehen und der Geist Gottes zieht uns in eine andere Richtung. Das spürt man manchmal. Wir sind geistlich erneuert, sagt die Bibel, aber unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln muss nachziehen. Das ist noch nicht da. Geistlich sind wir schon geheiligt, erneuert. Wir haben das Erbe schon, aber wir leben nach wie vor in der gefallenen Welt und wir kämpfen nach wie vor gegen die Sünde. Auch wenn sich unsere Identität verändert hat. Wir sind per Definition nicht mehr Sünder vor Gott. Und trotz alledem kämpfen wir mit der Sünde. Wenn du diesen geistlichen Kampf spürst, dann sei nicht entmutigt, sondern eigentlich bestärkt und sag, hey, wahrscheinlich bin ich auf dem richtigen Weg. Heißt nicht, dass ich immer dem dann nachgebe und mich dem hingebe, sondern zu sagen, okay, Geist Gottes, dir will ich mehr Raum geben und ich möchte auch Durchbrüche in diesen einzelnen Themen erleben. Aber kleiner Spoiler, wahrscheinlich werden diese Kämpfe nie zu 100% aufhören, solange wir hier auf der Erde leben. Deswegen heißt es auch, dass wir schon jetzt Anteil davon haben, für das, was später kommen wird. Und darauf dürfen wir uns auch freuen, ohne lebensmüde zu werden, okay? Also zusammengefasst, jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist und ist dazu aufgerufen, sich mit ihm zu füllen. Das heißt, ihm Raum zu geben, ihn wirken zu lassen. Ein Leben, das vom Geist erfüllt ist, bringt immer Veränderung und Frucht. Okay? Das heißt, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, vom Heiligen Geist erfüllt bin, wird sich in meinem Leben etwas tun. Ganz wichtig. Und wie beim Verliebtsein auch, wirkt sich das wahre Christsein auch dann in unserem Denken, Fühlen und Handeln aus und wird sichtbar und spürbar für andere. Bis hierhin die Frage, wer hat den Heiligen Geist. Und ich hoffe, dass es euch bis hierhin so ein bisschen Klarheit vielleicht gegeben hat. Vielleicht auch den einen oder anderen Punkt, wo man sich so ein bisschen dran reibt oder drüber nachdenkt. Wir können dann nachher auch gerne ins Gespräch kommen, weil ich glaube, es ist ganz arg wichtig, auch in dem Thema im Gespräch mit anderen Gläubigen zu sein, auch mit reifen Gläubigen zu sein, mal zu fragen, hey, wie erlebst du das? Weil ich glaube, es ist wichtig, für sich persönlich Gewissheit zu haben und dann nicht immer mit dem Zweifel unterwegs zu sein. Und deswegen ist es wichtig, ins Wort Gottes direkt zu schauen, und dann aber auch auf sein Leben zu gucken. So, jetzt weiß ich nicht, wie aufnahmefähig ihr noch seid. Wollen wir, das ist jetzt wirklich eine Frage an euch, wollen wir noch ganz kurz reingucken, wie wirkt der Geist, wie spricht der Geist, oder sagen wir, bis hierhin reicht's? Bis hierhin reicht's. Weitermachen. Okay, ich versuche es kurz zu machen. Wie gesagt, ich habe es ausführlich ausgearbeitet und ihr dürft gerne zu mir kommen, ich kann euch das nochmal dann euch zur Verfügung stellen. Aber ich will euch nicht überfordern heute Morgen. Aber mir ist wichtig, dass wir die Serie gut abschließen und dass ein paar Fragen wenigstens noch beantwortet sind. Also, ich gehe jetzt wirklich schnell durch, Vertiefung gerne später. So, wie wirkt der Heilige Geist? Ganz kurz, der Heilige Geist wirkt, haben wir jetzt schon gesehen, in Umkehr und Wiedergeburt im Leben eines Gläubigen. Das ist das eine. Der Heilige Geist schenkt Erkenntnis und leitet zur Wahrheit. Auch ganz arg wichtig. Das ist auch ein Job von ihm, eine Aufgabe von ihm. Jesus sagt es in Johannes 16, Vers 13, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Ja, auch hier, der Heilige Geist führt zur Wahrheit, schenkt Erkenntnis und ist deswegen auch in Kombination mit dem Bibellesen ganz entscheidend. Ja, dass wenn wir die Bibel lesen, auch immer auch mit dem Heiligen Geist, damit wir auch das klar verstehen, was hier gemeint ist. Der Heilige Geist heiligt uns. Das heißt, der Prozess der Heiligung, der Veränderung, des Loslösen vom alten Leben, des Ablegen von Schuld, von Sünde, von schlechten Gewohnheiten, von dem Jesus ähnlicher werden, das ist ja nicht immer nur das Negative, sondern es ist auch das, dass man das Gute sich, also dass das Gute auch hervorkommt, dass man schaut, hey, was hat Jesus eigentlich Gutes getan. Dieser Prozess wird auch durch den Heiligen Geist in uns gewirkt. Der Heilige Geist bringt gute Frucht in unserem Leben hervor. Galater 5, 22, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Ja, das sind Dinge, wo man sagt, okay, da sehe ich einige Früchte in meinem Leben vielleicht schon, aber ihr merkt auch, und wenn ich ehrlich bin, da gibt es auch Dinge, wo ich merke, hey, die Frucht darf ruhig noch ein bisschen wachsen. Ja, also die Geduldsfrucht, die ist noch so ein bisschen klein manchmal in manchen Bereichen. Ja? Also das sind auch Dinge, wo der Heilige Geist in uns wirkt und wo wir gemeinsam mit ihm auch unterwegs sind. Ganz spannend auch, der Heilige Geist hilft uns beim Beten. Es gibt Situationen, und das habt ihr vielleicht schon erlebt, hey, da weiß ich gar nicht, wie ich eigentlich beten soll. Man ist so niedergedrückt, man ist so down, man struggelt so und sagt, boah, ich finde gar keine Worte. Auch da darf man einfach sich verlassen und sagen, hey, Heiliger Geist, Gottes Geist, hilf mir zu beten. Lest da gerne mal Römer Kapitel 8 dazu. Das ist wirklich schön, wie das dort beschrieben wird, dass der Geist mit Flehen und Seufzen für uns eintritt. Der Geist tritt für uns ein und hilft uns da auch in dieser Schwachheit. Und es kann manchmal sein, dass wir gar keine Worte selber formulieren können, sondern dass wir einfach den Geist in uns wirken lassen und uns einfach nur diese Ruhe gönnen und sagen, Herr Gott, hier bin ich. Der Heilige Geist begabt, befähigt und gibt Kraft. Das haben wir heute auch im Lobpreis gesungen. Ja, durch die Kraft des Geistes leben wir eigentlich. Und das ist ganz arg entscheidend. Man könnte jetzt noch weitere Punkte hinzufügen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, wo man merkt, okay, das ist das Wirken auch des Geistes in uns, das wir vielleicht auch ganz praktisch schon erlebt haben. Und zur nächsten Frage noch. Wie spricht der Heilige Geist? Auch ganz arg wichtig, weil es auch hier, glaube ich, immer ganz oft Verwirrung gibt und man so ein bisschen auch in dieser breiten Masse, was oder diese Bandbreite an Christentum, die wir erleben, ja, von, ich sage jetzt mal, super konservativ, brüdergemeindlich über landeskirchlich, katholisch bis hin zu super hyper charismatisch, ja, diese riesen Spektrum haben wir ja. Und in allen Bereichen und ganz speziell im Heiligen Geist finden wir ganz unterschiedliche Lehren. Und ich glaube, auch hier ist es wichtig für sich rauszufinden und zu sagen, hey, was sagt eigentlich hier die Bibel dazu und was kann ich ganz klar sagen und was ist so ein bisschen ein Thema oder Bereich, wo man vielleicht darüber diskutieren kann oder nochmal sprechen müsste. Ich beschränke mich jetzt auf die Dinge, die klar sind. Ganz klar. Und das ist auch, wenn jemand sagt, hey, Gott hat zu mir gesprochen oder der Heilige Geist hat gesprochen oder wie spricht der Heilige Geist? Das Erste ist immer, der Geist spricht durch das Wort Gottes. Das ist mal immer die Basis. Ja, ganz entscheidend, 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17, dort heißt nämlich, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Das heißt auch hier, wichtig ist immer, das ist die Basis. Auf die bauen wir alles auf, wenn es darum geht, wie spricht Gott, wie spricht der Heilige Geist. Und dann gibt es natürlich auch die Situationen in der Bibel, ganz klar, wo der Heilige Geist durch Menschen spricht. Und dann gibt es Situationen, wo wir zum Beispiel lesen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Apostelgeschichte 13, Vers 2, dort heißt es zum Beispiel, eines Tages, während die Gemeinde den Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Also hier spricht der Heilige Geist ganz klar und auch durch die Menschen eben durch, weil es um irgendeine konkrete Anweisung geht. Oder andere Stelle noch, 2. Petrus, heißt es, in diesem Zusammenhang ist es von großer Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag geredet. Ja, also hier, der Heilige Geist spricht durch Menschen. In dem Fall sind die Propheten auch des Alten Testamentes gemeint. Gott spricht durch diese Personen. Und wie gesagt, der Heilige Geist spricht auch direkt zu Menschen. Da haben wir auch ein Beispiel. Zum Beispiel sagt der Heilige Geist zu Philippus in Apostelgeschichte 8, Vers 29, geh zu dem Wagen dort und halte dich neben ihm. Also hier ist eine klare Anweisung, inwieweit, ob er das akustisch gehört hat oder so klar und so direkt, das ist jetzt, sag ich mal, bleibt so ein bisschen offen, aber zumindest berichtet es die Bibel hier, dass der Heilige Geist es klar zu Philippus gesagt hat und Philippus hat es dann auch getan. Also auch solche Situationen sehen wir im Wort Gottes. Und da gibt es auch verschiedene Beispiele dafür. Und viertens, der Heilige Geist spricht durch das Gewissen, durch innere Eindrücke oder inneren Frieden. Das ist dann mehr so dieses Innere, dieses Persönliche, auch sehr Subjektive. Ja? Und dazu vielleicht ganz kurz Römer 9, Vers 1. Was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Auch hier spricht sogar dann in dem Fall Paulus selber mein Gewissen in Kombination mit dem Heiligen Geist. Also es ist mehr so eine innere Überzeugung, etwas Inneres, was hier vor sich geht. Also es ist auch eine Art und Weise, wie der Heilige Geist spricht, führt und leitet. Und auch hier wieder, der Heilige Geist erinnert an Gottes Wort. Haben wir vorher schon gelesen, was Jesus sagt, wenn der Helfer kommt, er wird euch die Wahrheit lehren und leiten und er weist eigentlich wieder auf die Worte von Jesus. Wenn man jetzt mit Gläubigen spricht, dann beschreiben sie meistens, und das können wir nachher gleich mal üben, beim Kaffee und bei einer Brezel, kommt mal ins Gespräch und fragt mal, hey, wie erlebst du das Wirken und das Sprechen des Heiligen Geistes in deinem Leben? Und die meisten würden auch wahrscheinlich sagen, so innere Empfindungen oder innere Eindrücke. Ja? Könnt ihr das bestätigen, so die ihr hier sitzt? Wenn ihr sagt, der Heilige Geist spricht jetzt weniger akustisch zu mir, dass ich es wirklich deutlich höre, sondern mehr durch die inneren Eindrücke, Empfinden, Gewissen, wie auch immer. Ja, ich sehe so ein bisschen Nicken. Und es meistens entsteht es auch irgendwie im Gebet oder auch im Lobpreis oder manchmal auch im ganz alltäglichen Leben. Je nachdem, wie viel ich mich auch dem öffne, so merke ich es in meinem Leben, und mit welchem Fokus gehe ich auch durch den Alltag, lade ich da auch wirklich und sage, hey, Heiliger Geist, bitte sprich und wirk auch heute durch mich, bin ich dafür offen? Und das ist manchmal auch so ein bisschen das Entscheidende. Manchmal ist es auch so ein, dass man merkt, durchs Bibellesen zum Beispiel. Ja, durchs Bibellesen merke ich das Sprechen des Heiligen Geistes, indem ich ermutigt werde, indem ich getröstet werde, indem ich Antworten finde, auf einmal eine Erkenntnis bei einem Bibelvers habe. Das würden viele als Wirken des Geistes beschreiben. Manchmal ist es auch ein inneres Drängen, etwas zu tun. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, aber ich habe das selten gehabt, aber immer wieder doch mal, wo ich merke, so, hey, der Geist drängt mich, etwas zu tun. Ich kann mich gut erinnern, kurze Side-Story, wo ich an einer Person vorbeigegangen bin und dann weitergelaufen bin. Und ich habe aber gemerkt, so, hey, geh zu der Person nochmal hin. Und ich bin aber, weil ich meinen Plan im Kopf hatte, ja, wieder das Menschliche, bin ich ins Auto gestiegen und es war in Schorndorf und nach Urbach. Und auf halber Strecke, das Drängen war so stark, ich habe so einen Turnaround gemacht, ja, ohne quietschen Reifen und bin wieder zurückgefahren. Und bin zu der Person hin und habe das getan, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat oder was ich dachte, was mein Empfinden war. Ja, das ist natürlich immer sehr subjektiv und ich bin auch jemand, wo sagt, bevor ich jetzt davon spreche, Gott hat mir ganz klar gesagt, bin ich immer vorsichtig, weil ich das auch mit viel Ehrfurcht machen möchte. Aber es war mein Empfinden und ich glaube auch, dass es tatsächlich richtig war, weil die Person hat später gesagt, sowas im Sinne von, ja, Gott hat dich geschickt oder hey, das war jetzt so wichtig, dass du da warst. Und das ist so ein Drängen, wo ich gemerkt habe, boah, wenn ich jetzt heimfahre, das beschäftigt mich, das lässt mich nicht los, ich muss da nochmal hin. Ja? Auch das kann mal passieren. Und die einen erleben das vielleicht öfters oder vielleicht auch nicht so oft, je nachdem. Aber sowas kann natürlich auch sein. Und natürlich gibt es auch eine hörbare Stimme, vielleicht auch ein übernatürliches Wirken des Geistes. Auch das möchte ich gar nicht ausschließen. Und ganz oft merken wir das auch, dass das gerade zum Beispiel in Ländern passiert, wenn man sich mit Open Doors beschäftigt, wenn man sich mit verfolgten Christen beschäftigt, wenn man denn ihre Zeugnisse liest, ja, in Ländern, wo Bibeln verboten sind, wo Gemeinde im Untergrund stattfindet, dort erleben wir oft, dass natürlich so ein Wirken, so ein übernatürliches Wirken manchmal viel präsenter und viel stärker ist. Aber natürlich halt auch, weil das Gottes Möglichkeit ist, zu diesen Menschen zu sprechen. Die haben nicht so wie wir Zugang zu all dem. Heißt nicht, dass es in der westlichen Welt komplett ausgeschlossen ist. Aber ich sage jetzt mal, dass das wahrscheinlich für viele eher die Ausnahme darstellt, dieses übernatürliche Sprechen des Heiligen Geistes. Sondern das Primäre und das Entscheidende wahrscheinlich, was unseren Alltag betrifft, ist ganz oft, dass durch sein Wort, durch das innere Wirken und aber auch, inwieweit ich dem natürlich Raum gebe. Und deswegen ganz wichtig, auch wenn es um den Heiligen Geist geht, und das ist mir auch heute nochmal ganz wichtig, sind wir angehalten, dass wir einerseits nicht geringschätzig mit zum Beispiel Prophetie umgehen oder mit geistlichen Eindrücken, aber wir sollen es prüfen. Ganz, ganz arg wichtig. Wir sollen prüfen, was das Wirken auch des Heiligen Geistes angeht und das nehmen, was gut ist und das andere verwerfen. Oder an anderer Stelle heißt es auch, sondern prüft, was die Person sagt und ob es wirklich von Gott kommt. Weil wir müssen natürlich auch, in die Bibel warnt uns, es gibt viele falsche Propheten, es gibt viele Menschen, die hätten gerne jetzt gerade das Sprechen Gottes gehört. Die missbrauchen das manchmal auch willentlich oder unwillentlich, das will ich jetzt gar nicht unterstellen, aber das muss uns bewusst sein. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass man auch prüft, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht. Und auch unser eigenes Leben. Auch wenn ihr einen Eindruck habt, ein Drängen habt, ein Inneres, ja, da passiert was, prüft es. Und deswegen ganz kurz, und das ist jetzt wirklich der Abschluss, wie prüfe ich das? Stimmt es mit dem Wort Gottes überein? Der Geist Gottes wird uns nicht etwas sagen oder zeigen oder in uns wirken, das dem Wort Gottes widerspricht. Auch das, was offenbart ist und was im Wort festgehalten ist, das ist letztlich endgültig. Es wird keine neue Lehre dazukommen, einfach so. Auch das ist wichtig. Es gibt immer wieder, dass Propheten auftreten und sagen, hey, ich habe da eine extra Lehre und das ist die Wahrheit, weil Gottes Geist hat es mir gesagt. Alles mit dem Wort prüfen, ganz wichtig. Das, was ich als Wirken des Geistes empfinde, wird dadurch Gott geehrt. Auch eine wichtige Frage. Bringt es Frieden, Wahrheit und Heiligung? Auch das ist entscheidend. Was sagen geistlich reife Christen dazu? Auch das zu sagen, hey, ich gehe da auch ins Gespräch, je nachdem, was ich da empfinde, gehört habe, wie auch immer. Und auch hier wieder, welche Frucht bringt es? Wenn das Wirken des Geistes, das Sprechen des Geistes eine komische Frucht hervorbringt, dann muss man auf jeden Fall kritisch sein oder vielleicht auch hinterfragen, ist es wirklich der Heilige Geist, der hier am Werk ist? Sorry, jetzt bin ich eins zu weit. Kannst du nochmal kurz zurückgehen? Danke. So, zum Abschluss. Ich hoffe, dass ihr ermutigt seid, dass ihr nicht zu arg erschlagen seid, aber ich glaube, es ist wichtig, weil wir die Termine der Serie waren jetzt sehr kompakt, weil wir einige Male keinen regulären Sonntagsgottesdienst hatten, aber ich glaube, es ist wichtig, da ein bisschen Klarheit reinzubekommen und ich hoffe, dass es euch ein bisschen motiviert, vielleicht selber weiter zu studieren, weiter nachzufragen, nachzuhaken. Wie gesagt, ich kann euch gerne meine Unterlagen zur Verfügung stellen. Und ich hoffe, dass aber heute vor allem Klarheit reinkam, wer hat den Heiligen Geist und aber auch, was das Wirken und das Sprechen des Geistes angeht. Zumindest ein bisschen eine Orientierung. Und wichtig zu verstehen ist, dass Gott und damit auch sein Geist souverän sind. Wir können ihn nicht manipulieren, wir können Gottes Geist nicht in eine Formel pressen und uns zu eigen machen. Auch das ist ganz wichtig. Weil das ist auch immer diese Tendenz, die man bei Menschen und manchmal auch bei gewisse Art von Menschen merkt, man will dann den Geist in eine Formel pressen. Man will dann, wenn ich so und so bete und so mache, dann passiert das und das. Das funktioniert so aber nicht. Gott ist souverän. Und der Geist weht, wo er möchte. Wir können ihn nicht einfach einfangen, für uns beanspruchen und manipulieren. Ganz arg wichtig, sondern der Geist wirkt in uns, wie Gott es möchte, wie es zu seiner Ehre ist. Und deswegen sollten wir in aller Demut und mit Gehorsam Gott bitten, dass er durch seinen Geist zu uns spricht, wie auch immer das tun möchte, damit wir Jesus ähnlicher werden, dass sein Reich gebaut wird und dass wir ein Leben, Leben, das Frucht trägt. Alles zur Ehre Gottes. Es geht nicht um unsere Ehre. Es geht nicht darum, dass ich sagen kann, wow, durch mich ist diese Heilung passiert und durch mich habe ich das und das, diesen prophetischen Eindruck gehabt und durch mich ist die Person jetzt da ermutigt worden, die, wo ich umgedreht bin wieder zum Beispiel. Das ist schön und da dürfen wir dankbar sein, wenn wir sowas miterleben dürfen. Aber es geht nicht um unsere Ehre, sondern in aller Demut. Und deswegen heute Morgen die Frage an dich, lebt der Heilige Geist in dir und wie möchtest du ihm mehr Raum in deinem Leben geben? Lass uns das jetzt einfach ein bisschen sacken. Das nächste Lied dürft ihr gerne auch nutzen, einfach nur abzuschalten, wirken zu lassen, vielleicht ins persönliche Gebet zu gehen und nochmal ganz kurz zu reflektieren, was sind die Punkte und was sind das, die Elemente, die ich heute mitnehmen möchte. Und alles Weitere dann später bei Kaffee und Brezel.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.